Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hey, was? Juli schon? Mist.
Oh, das Mikro war auch noch an. Naja, fange ich halt nochmal an. Also, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zum libertären Monatsrückblick des anarchistischen Radios Berlin. Wir schauen zurück auf den Monat Juni und genauso nach vorn auf die spannenden Ereignisse, die uns in den nächsten Wochen erwarten werden. Das Ereignis, worauf ich hier anspiele, habt ihr sicher schon erraten. Der G20-Gipfel in Hamburg natürlich. Ganz passend gibt es im Monatsrückblick, oder hier besser Vorausblick, einen Beitrag dazu. Im Rückblicksteil wird sich alles um das traurige Ereignis der Räumung des Kiezladens in der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln drehen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir live dabei und haben über die Vorgänge vor Ort berichtet. Falls ihr euch einen Eindruck verschaffen wollt, findet ihr das Audiomaterial am üblichen Ort, nämlich unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Auch wir möchten uns an dieser Stelle bei den vielen solidarischen Menschen bedanken, die die schließlich von der Polizei mit Gewalt durchgesetzte Räumung tatkräftig erschwert haben. Solidarische Aktionen und Grüße zur Räumung der Friedel gab es übrigens nicht nur aus Leipzig, Frankfurt am Main, Dortmund und Wuppertal.
Auch aus Rojava wurden solidarische Grüße zu Friedel geschickt, kurz nachdem dort, nämlich am 12. Juni, die internationalistische Kommune Rojava gegründet wurde. Diese hat sich auf die Fahnen geschrieben, Aktivistinnen aus der ganzen Welt, die die Revolution in Rojava unterstützen und weitertragen möchten, besser einzubinden. Dazu soll eine nichtmilitärische Akademie unter dem Motto »Lernen, Unterstützen, Organisieren« aufgebaut werden. Informiert euch selbst unter internationalistkommun.com. Und bereits vor 45 Jahren erblickte die gute Graswurzelrevolution das Licht der Welt. Wir schicken dicke Geburtstagsküsse nach Münster. Mua. Leider haben wir es verpasst, euch die Filmvorführungen von Im inneren Kreis rechtzeitig anzukündigen. Im Zentrum des Dokumentarfilms steht der Fall der Spitzelin Iris P., die in der Roten Flora unterwegs war. Er lief bereits im Juni und Anfang Juli in diversen Berliner Kinos. Aber wenn ihr ihn an einem Veranstaltungsort selbst zeigen wollt, nehmt Kontakt mit den FilmemacherInnen auf. dokuflo@posteo.de. Wir bleiben mit der nächsten Nachricht im hohen Norden. Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen auf engem Raum gemeinsam unterzubringen, kann schwerwiegende Probleme mit sich bringen. Leider blieb diese Tatsache von Hamburger Behörden unberücksichtigt, die Polizeieinheiten aus verschiedenen Teilen des Bundesgebiets in einer Sammelunterkunft beherbergten. Um am Ende das Ausmaß der aufkeimenden Gewalt einzudämmen, wurden 220 Personen in ihr Heimatland Berlin zurückgeschickt. Verflucht, wer hat die eigentlich wieder reingelassen? Die Verbliebenen haben sich offensichtlich besser an die vorherrschenden Mentalitäten angepasst und somit den Erwartungen des freundlichen Gastgebers entsprochen. Denn diese lauten:
Wir haben im Vorwege deutlich gemacht, wie wichtig uns ein klares hanseatisches Auftreten hier ist.
So ein Sprecher der Hamburger Polizei. Dazu gehört wohl auch, den vermehrten Demonstrationszügen, die sich in der Stadt weiter auszubreiten scheinen, Metallwände in den Weg zu stellen. Damit kann die hanseatische Glätte ordentlich protzen, auch wenn sie aus Frankreich geliehen wurden. Und auf Berliner Prügeleinheiten als Barrikaden kann man dann auch echt verzichten. Schaut euch die Mistviecher mal bei der Herstellerfirma Bozena.eu, also Bozena geschrieben, oder auf YouTube an. Bozena Riot Control heißt der Scheiß. Zum Ende der News noch ein etwas entspannterer Bericht aus Berlin. Am 17. und 18. Juni trafen sich um die 100 vermutlich hauptsächlich anthropologieversierte Menschen im Haus der Kulturen der Welt zur Konferenz Flights from the Empire. Der Hauptakt der Konferenz war ein Vortrag von James Scott, dessen 2009 erschienenes Buch The Art of Not Being Governed, also etwa die Kunst, nicht regiert zu werden, im Mittelpunkt der Konferenz stand. Scott ist ein mittlerweile um die 80-jähriger Anthropologe und Politikwissenschaftler mit einem Faible für staatenlose Gesellschaften sowie sich teilweise mit diesen überschneidende Agrargesellschaften, also Communities, die hauptsächlich durch Landwirtschaft ihre Existenz bzw. Subsistenz sichern. Er ist besonders fasziniert von einem Gebiet, das der Historiker Willem van Schendel erst im Jahr 2002 Somia genannt hat. Somia bedeutet in tibeto-burmanischen Sprachen einfach Hochland. Viele Grüße senden wir hiermit von James Scott an den Wagenplatz Somia in Hamburg und, wenn Scott von euch gewusst hätte, sicher auch nach Leipzig zu Rizomia. Er ist sehr stolz und erfreut darüber, dass euch dieser Begriff und was dahinter steckt anspricht. Scotts These ist nämlich, dass die Vorfahren der ca. 100 Millionen in Somia lebenden Menschen vor vielen Jahrhunderten noch im Flachland lebten und dann immer weiter die Berge hinaufwanderten, um sich von staatlicher Organisation fernzuhalten. Davon singen auch The Observatory, eine international recht bekannte Band aus Singapur, in ihrem Song Oscilla, den ihr im Hintergrund hört. So. Ziemlich geiles Stück, 15 Minuten lang, könnt ihr euch bei YouTube anhören. Durch Somia verlaufen im Atlas diverse Staatsgrenzen, von unter anderem Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar und China, doch die Autonomiebestrebungen sind auch teilweise bis heute noch erfolgreich. Die Geheimtipps? Beim Gartenbau auf eine hohe Artenvielfalt achten und darauf, dass viel Wurzelgemüse dabei ist. Denn der erste Schritt, um Agrargesellschaften unter staatliche Kontrolle zu bringen, ist, die Ernten durch geringen Aufwand zu konfiszieren. Am besten geht das mit Nassreis oder Getreide. Das ist einmal im Jahr reif. Wenn die BäuerInnen es dann geerntet und in die Scheune gebracht haben, muss man diese nur ausnehmen, um der Gemeinschaft die Lebensgrundlage für ein ganzes Jahr zu entziehen. Mit mehreren Reifezeiten im Jahr und mit Gemüse, das bis zum Verzehr auch über Monate einfach im Boden gelassen werden kann, ist das schon erheblich aufwendiger. Die Flucht nach oben macht den Gartenbau zwar nicht leichter, aber macht selbst den Zwang zur Kultivierung, zum Beispiel von Nassreis, unmöglich. So fangen laut Scott staatenfreie Zonen dort an, wo Nassreis oder Weizen aufhören zu wachsen. Weitere Einblicke in die Entstehung der bereits jahrtausendealten Tradition der Etablierung von Staaten und Widerstand dagegen werden sicherlich auch in Scotts neuem Buch, das im Herbst erscheinen wird, zu finden sein. Es heißt Against the Grain. Darin wird er auch eigene, frühere Thesen kritisch beleuchten und ich hoffe, dass auch die aktuelle Situation des sozialen Lebens in Somia aufgezeigt wird. Im Vortrag sagte Scott lediglich, dass neue, distanzüberwindende Technologien staatlichen Strukturen neue Möglichkeiten eröffnen und der nie enden wollende Hunger nach Bodenschätzen eigentlich keinen Wipfel der Erde unberührt lässt. Er weist auch darauf hin, dass es neben dem großen Somia, das sich über etwa 2,5 Millionen Quadratkilometer erstreckt, auch viele kleinere Refugien für mehr oder weniger bewusst und gewollt vom Staat isolierte Bevölkerungsgruppen gibt und zählt dazu auch südamerikanische Favelas. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass, obwohl wir in einem Staat leben und bestimmte Lebensbereiche maßgeblich vom Staat beeinflusst werden, das Leben außerhalb des Staates nicht geringschätzen sollten. Und es bei näherer Betrachtung gewiss wesentlich größer ist, als es uns meist vorkommt. Und vielleicht fallen uns Mittel und Wege ein, wie wir diese noch erweitern können. Scotts abschließender Tipp dazu heißt, jeden Tag Gesetze brechen üben.
Ach übrigens, noch was, bevor wir richtig anfangen, wegen Feedback und so. Wir freuen uns immer drüber, auch wenn euch nicht gefällt, was wir machen. Schreibt uns trotzdem einfach eine Mail an aradio-berlin@riseup.net. Alternativ könnt ihr euch auch auf Twitter mit uns verständigen. Ihr findet uns dort unter aradio-berlin. Jetzt geht's aber endlich los, und zwar mit den schlechten Nachrichten zuerst. Dem Bericht zur Räumung unseres allerliebsten Lieblings-Kiezladens in der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln.
Der Kiezladen Friedel 54 in Berlin-Neukölln wurde geräumt. Wir berichteten ausführlich in 4 Audio-Kurzberichten sowie auf Twitter über die Geschehnisse am Donnerstag, dem 29. Juni. Den Link zu diesen Audios findet ihr auf unserem Blog. Seitdem hat es 2 Demos und eine Pressekonferenz gegeben, die uns ein runderes Bild von der Räumung vermitteln. Wir waren bei der Pressekonferenz und der anschließenden Demonstration am 1. Juli dabei und können euch im folgenden Beitrag etwas davon weitergeben.
Wir kriegen das auch als Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses mit, Die Solidarität im Kiez ist riesig. Ja, es kommen die ganze Zeit Menschen vorbei, drücken ihr Mitgefühl aus, ihre Solidarität. Ganz unterschiedliche Menschen, von jung bis ganz alt. Ja, ganz unterschiedliche Menschen, auch Leute, die nicht unbedingt früh in die Friede gegangen sind. Alle sind betroffen von diesem Prozess, ja, der Aufwertung und der Verdrängung. Alle haben auch Angst, verdrängt zu werden, selber verdrängt zu werden. Und ja, man sieht das auch vom Laden. Ja. Die Leute bringen Zettel vorbei, schreiben Gedichte, stellen Kerzen dahin, legen Blumen ab, reden mit Menschen, die da sind. Es ist eine unglaublich große Solidarität. Das Loch, was da jetzt reingerissen wird, ja, das wird gefüllt mit Solidarität und auch mit Widerstand. Ja. Und man kann sich sicher sein, das wird es nicht gewesen sein. Der Kampf geht weiter.
Zunächst gab jemand vom Kollektiv bei der Pressekonferenz eine kurze Zusammenfassung der Blockaden am Donnerstag.
Da gab es eine friedliche Sitzblockade mit 150 Menschen, circa 150 Menschen, unmittelbar vor dem Kiezladen und vor dem Eingang zum Hausflur der Friedelstraße 54. Dann gab es noch eine weitere friedliche Sitzblockade im Hinterhaus mit circa 80 Personen. Und eine kleine Sitzblockade von ca. 20 Menschen vor der Weserstraße 211. Aus dem Grund, dass man von der Weserstraße 211 den gleichen Hinterhof erreichen kann wie von der Friedelstraße 54. Des Weiteren versammelten sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten Menschen vor den Polizeiabsperrungen in der, an der Ecke Friedelstraße-Weserstraße, also gleich hier vorne, und Friedelstraße-Lenaustraße.
Während eine erste Soli-Demo direkt am Nachmittag nach der Räumung aufgrund des Unwetters in Berlin noch eine relativ kleine Menschenmenge zusammenbrachte, die buchstäblich durchs tiefe Wasser warten musste, war die Demo am Samstagabend deutlich besser besucht. An die 1000 Menschen zogen vom Hermannplatz über den gesamten Neuköllner Nordkiez über die Friedelstraße zur Sonnenallee. Die Demo begann langsam am Hermannplatz, entfaltete dann aber schnell eine aggressive Dynamik. Die Sprüche wurden dominiert von Unmutsbekundungen gegenüber der Berliner Polizei. Das verwundert uns in keinster Weise. War der Polizeieinsatz bei der Räumung der Friedel 54 doch von völlig grundloser Gewalt von Seiten der Cops gekennzeichnet.
Man muss jetzt auch einfach sehen, dass man solche Phrasen, es muss friedlich bleiben, also die Leute, die da dabei waren, für die muss das vorkommen wie blanker Hohn. Es war friedlich und trotzdem haben sie den brutalsten Polizeieinsatz der jüngsten Geschichte irgendwie miterleben müssen, wurden traumatisiert, wurden verletzt, wurden ins Krankenhaus geprügelt.
Wir als Bewohner des Hauses konnten das natürlich alles sehr konkret mitverfolgen, aus unseren Wohnungen, und es war schrecklich. Ja, es war eine absolut unangemessene, brutale Polizeigewalt. Also ein paar Beispiele hat man jetzt schon gesehen. Es war furchtbar, die Schmerzensschreie der Menschen, die Schmerzgriffe zu sehen, die Misshandlungen, wie in einem Polizeistaat. Ja. Dann ja, die Randale der Polizei in unserem Hof. Es sah danach aus wie nach einem Terroranschlag. Ja. Jetzt vorne sieht es auch so ähnlich aus. Da sind jetzt Blumen aufgestellt und Trauerkarten und so weiter. Das hier ist das Schloss vom Fahrrad meiner Tochter. Das haben die einfach so aufgeknackt, als die Sitzblockade schon lange geräumt war. Die haben mein Fahrrad durch die Gegend geworfen, einen Kinderwagen durch die Gegend geworfen, mehrere Dinge, Eigentum der Mieterinnen. Das sind Hooligans. Die haben sich benommen wie Hooligans in einem Polizeistaat. Das muss man mal ganz klar so sagen.
Genau. Dann haben wir jetzt ein Video, das etwa sehr heftig ist. Wir werden gleich sehen, wie der Demonstrant hier nach oben gezogen wird, wie der Arm an drei Stellen umgedreht wird, während gleichzeitig er einen Schmerzgriff ins Gesicht kriegt. Und ich kann es nicht oft genug betonen, es war keine hektische Situation. Die Polizei war vorbereitet, es war kontrolliert, sie war mit genug Beamten im Einsatz und mir kann niemand erzählen, dass das notwendig war, um die Sitzblockierer da vom Laden wegzukriegen.
Thank you.
So, und das ist eins der Videos, was bislang sehr breit durch die Presse ging. Wir sehen gleich eine sehr zierliche junge Demonstrantin, die aus der Sitzblockade weggeführt wird. Die Situation ist vollkommen im Griff. Wir sehen, die Frau wehrt sich in keinster Weise, aber was den linken Beamten nicht davon abhält, ihr, wie man gleich sieht, nochmal schön eine in die Fresse zu hauen. Und das, Entschuldigung, das kann man nicht rechtfertigen. Wenn sich danach ein Innensenator Geisel hinstellt und den Beamten für ihren besonnenen und respektvollen Einsatz in der Straße dankt, so, dann ist das blanker Hohn.
Man muss dazu sagen, dass Polizistinnen und Polizisten quasi von der Stadt bezahlt bekommen, dass sie beispielsweise auch Kampfsport machen. Hier sieht man, dass es sich auszahlt. Tatsächlich, es ist nämlich ein gezielter Faustschlag ins Gesicht mit Quarzsandhandschuhen, was nicht erlaubt ist, und die Person ist einfach sofort K.O. Ja. Die ist wirklich sofort ohnmächtig geworden mit dem Schlag ins Gesicht.
Und dazu sieht man in dem Video auch noch, dass der Beamte sofort merkt, oh, da ist eine Kamera, und wirft noch eine Jacke übers Gesicht, damit man das nicht sieht. Also die machen das mit Vorsatz. Also sie bedenken die Auswirkungen dabei, und der Beamte hat sich offensichtlich unbeobachtet gefühlt in dem Moment und merkt dann, oh, ich muss das schnell verdecken.
Genau, was wir jetzt wegen der Tonsituation nicht gehört haben, während die Person auf dem Boden liegt, bewusstlos ist, sagt der Polizist auch noch, eben wegen der Anwesenheit von PressevertreterInnen, hör auf mich zu treten. In einem Moment, wo die Person völlig bewusstlos ist und gar nicht treten kann. Und das ist halt eben dieser Widerstandsparagraf, da wird direkt, wie in der Situation, wird quasi schon gelogen, dass es sich um einen Angriff der Demonstrantin gehandelt hätte oder um Widerstand, was mittlerweile bis zu 6 Monaten bestraft werden kann. Wir wissen nicht, ob die Person auch den Vorwurf bekommen hat. Wir wissen aber tatsächlich von Menschen, die erst ins Krankenhaus eingeliefert wurden und dann noch von den Beamtinnen aus dem Krankenhaus in die Gefangenensammelstelle am Tempelhofer Damm gebracht wurden, wo sie dann auch nochmal 5 Stunden alleine in der Zelle sitzen durften. All diese Sachen, von denen wir gerade erzählt haben, sollte man auch zusammen in diesem Kontext mit dieser Causa Türknauf sehen.
Ach ja, da war ja noch was. Der angeblich unter Strom gesetzte Türknauf.
Wir sind jetzt gerade hier mitten in Neukölln auf der Demo für die Friede. Und ich bin hier gerade mit jemandem, der so ein Schild durch die Gegend trägt mit einem fetten Ausrufezeichen, einer Türklinke und einem Stromkabel. Magst du da vielleicht was zu sagen?
Ja, das bezieht sich so auf diesen sogenannten Türklinken-Gate, weil die Polizei bei der Räumung, während der Räumung der Friede getwittert hat, dass ihre Kollegen in Lebensgefahr gebracht wurden, weil eine Türklinke unter Strom gestanden hätte.
Lebensgefahr für unsere Kollegen. Dieser Handknauf in der Friede 54 wurde unter Strom gesetzt. Zum Glück haben wir das vorher geprüft.
Und das wurde dann den ganzen Tag noch von vielen Zeitungen so die Meldung übernommen und unkritisch weitergegeben.
Der ist total viral gegangen, ne? Also der wurde geteilt von der deutschen Polizeigewerkschaft. Heftige Proteste und Rangeleien bei Räumung Friede 54. Berlin, Türknauf unter Strom setzen ist Mordversuch. Was die Polizei dort macht, ist natürlich auch mit einem rechten bis rechtsradikalen Milieu, das sich im Internet herumtreibt, das in Social Media bedient, diese Leute nochmal anzustacheln gegen legitimen Widerstand, gegen Verdrängungspolitik und gegen kapitalistische Stadtpolitik.
Und erst am nächsten Tag, nachdem die Polizei wie öfter gefragt wurde, was jetzt da nun dran ist und ob sie was beweisen können, kam dann irgendwie so ganz lapidar die Antwort, da hätte wohl ein Kollege die Spannung gemessen an der Türklinke, da hing ein Kabel raus, da war Spannung drauf. Und dann sind die durch den Nebeneingang irgendwie ins Haus rein und dann hat sich halt rausgestellt, dass keine Spannungsquelle dran war, da war nichts, da hing halt einfach nur ein Kabel rum. Aber bis es soweit kam, die Meldung jetzt zurückgezogen wurde oder da was richtig gestellt wurde, hat es halt einen Tag gedauert. Und der ganze Protest, der wurde an diesem Tag halt auch diskreditiert dadurch, dass behauptet wurde, dass die Polizisten halt irgendwie in Lebensgefahr waren und Leute wollten, dass sie irgendwie sterben oder weiß ich was. Ne?
Wir möchten aber trotzdem, obwohl das irgendwie jetzt in der Presse auch schon von der Polizei relativiert wurde, ich lese das kurz vor, was die Community interessiert, interessiert auch uns. Wir haben noch einmal genau bei unseren eingesetzten Kollegen nachgefragt. Dazu kurz, was die Community interessiert, ja. Die Polizei tut so, als wäre sie irgendwie ein Social-Media-Star. Es hat natürlich nicht nur irgendwann eine Twitter-Community interessiert, sondern wir haben von mehreren PressevertreterInnen gehört, dass sie ganz oft angefragt haben, was ist mit dieser Meldung, stimmt das? Und es wurde nur gesagt, ja, wenn die Kollegen in der Pressestelle das getwittert haben, dann wird das wohl stimmen. Oder ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach gar nicht mehr gemeldet, geantwortet haben. Es wurde PressevertreterInnen nicht geantwortet. Das heißt, es wurde ein Zeitraum geschaffen, in dem das viral gegangen ist, in dem viele Leute das geteilt haben, gelesen haben, in dem es zu Schlagzeilen in großen Berliner Zeitungen geworden ist, um eben diesen Mythos von Chaoten und Polizistenmördern zu schüren.
Doch wer denkt, der Hass der Polizei hätte sich nur gegen die Friedel 54 und die blockierenden Aktivisten gerichtet, sieht sich getäuscht. Auch die Presse war Ziel von Angriffen, wie die Friedel-Leute zu berichten wissen.
Das nächste Video zeigt den Umgang mit Pressevertreterinnen. Also die Aufnahmen kommen von einem Journalisten. Das ist typisch für den Umgang mit der Presse in dieser Situation. Pressevertreterinnen wurden mehrfach geschubst, gewürgt.
Ich möchte dazu sagen, nochmal kurz, die Räumungsaktion hat ungefähr 8.45 Uhr begonnen. Dann wurden die Pressevertreterinnen relativ schnell rausgedrängt, quasi mit dem Beginn der Maßnahme. Mussten einmal um den Block gehen. Die Polizei hat dann doch irgendwann gemerkt, dass sie das nicht aushält, also dass sie es einfach nicht rechtfertigen können. Alle Pressevertreterinnen, die nur noch mit ihren Ausweisen dastanden, weil sie auch Angst hatten, geschlagen zu werden, nicht dorthin zu lassen, haben sie dann einmal um den Block geführt, dass es ungefähr 20 Minuten gedauert hat, bis sie wieder dort waren. Und das ist jetzt wirklich nur noch der Schluss von der Sitzblockade oder von der Räumung der Sitzblockade, die dokumentiert werden konnten. Das heißt, es ist exemplarisch für 30 Minuten Gewalt.
Das Ganze ist kein Versehen, sondern Kalkül. Aber was ist der Hintergrund davon?
Man sieht auch auf Videos, die es gibt, dass sie die Mülltonnen umgekippt haben.
Ausgeschüttet.
Ausgeschüttet auch.
Die haben sie in den Keller gepisst, ja? Als die Leute dann weg waren.
Also auch, die haben sich benommen wie Besatzer letztens. Und sie haben auch alle Anwohner des Hauses und Anwohnerinnen des Hauses bestraft. Also
beleidigt auch.
Genau, ja. Es gibt auch immer wieder Berichte, dass sie zum Teil durch die Straße fahren und wenn Leute auf dem Balkon sind, obszöne Gesten nach oben machen, so quasi, sie hätten gewonnen. Also das ist... Und das ist auch alles, das steht auch im Zusammenhang mit den mit dem überharten Vorgehen, also mit den Misshandlungen. Es geht einfach darum, den Leuten zu zeigen, wehrt euch nicht. Quasi, es geht nicht nur darum, diese Polizeimaßnahmen durchzuführen, sondern gleichzeitig auch schon zu bestrafen. Also sie sind eben nicht nur Polizei, sondern sie sind in ihrem Vorgehen, wie sie es machen, auch schon Richter und Herren. Und irgendwie, das ist so eine Sache, gefühlt wusste man das schon, aber das nochmal zu erleben, ist wirklich eine sehr ekelhafte Sache.
Und dennoch war dies eine besondere Räumung. Schließlich haben wir jetzt eine rot-rot-grüne Regierungskoalition in Berlin. Was meinen die Aktivistinnen dazu?
Das ist die erste große öffentliche Zwangsräumung mit so einem massiven Polizeiaufgebot unter Rot-Rot-Grün. Wir haben mal so spaßeshalber mal diverse Wahlplakate der regierenden Parteien mal gesammelt. Ne, links die SPD, Berlin bleibt sozial, bezahlbare Mieten, die Grünen, Miethaien, die Zähne ziehen und mein persönlicher Liebling, Mieter vor Wildwest schützen. Genau, wir haben eine rot-rot-grüne Regierung, die den, ich würde jetzt mal ohne tiefgehender recherchiert zu haben, die den brutalsten Polizeieinsatz bei einer Zwangsräumung der letzten Jahre zu verantworten hat. Wir haben einen Innensenator, der eben nicht von der Law and Order CDU kommt, sondern von der SPD. gleichzeitig koaliert mit den Grünen und der Linken. Die Grünen, die sich generell als soziale Partei, als Partei des sozialen Wandels, der Gerechtigkeit darstellen. Die Linke, die mal den Slogan hatte, die Partei der Mieter. Und wie man sieht, ne, Berlin bleibt weder sozial, den Mietern wurde eben nicht die Zähne gezogen, sondern quasi noch die Zähne geputzt. Und Wild West, ja, jeder, der am Donnerstag da war, wird sehen, dass Wild West irgendwie Kindergarten war dagegen, was am Donnerstag hier passiert ist.
Wir kommen zum Schluss unseres Beitrags und möchten den Leuten aus dem Friedel-Kollektiv noch die Gelegenheit geben, was zum weiteren Verlauf zu sagen.
Die Friedel gehört in die Friedel. So, das ist, war und bleibt so. Und alles Weitere wird sich zeigen. Aber aufgeben kommt nicht in Frage, weil dann das wird bedeuten, einfach den Kiez und somit den Bezirk, die Stadt einfach weiterhin den Investoren und der unterstützten Politik zu überlassen.
Ich möchte dazu auch was sagen. Es ist nicht, es ist ja nicht so gewesen, dass man irgendwie Teil einer stadtpolitischen Bewegung geworden ist, weil man sieht, ein, zwei, drei Schritte müssen gegangen werden und dann schaffen wir das, eine Stadt von unten aufzubauen, sondern die Stadt von unten ist eine Utopie, die entsteht aus der Notwendigkeit, eben gegen diese kapitalistische Stadtpolitik, gegen die Verwertungslogik in der Stadtpolitik in Berlin, aber auch in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, vorzugehen. Also das ist eine Notwendigkeit. Jede Zwangsräumung, die täglich stattfindet, ist nicht ein Grund zu resignieren, sondern ein Grund weiterzumachen.
Die Häuser denen, die sie brauchen! Die Häuser denen, die sie brauchen!
Darauf gibt's jetzt erstmal ein Lied, und zwar Herz aus Stein von Geigerzähler. Das passt ganz gut zum Thema, weil Geigerzähler während der Mahnwache direkt vor der Friedelräumung nachts schon für gute Stimmung gesorgt hat.
Mitten im Oktober, mitten in der Nacht, verdammt, ich sollte schlafen, doch ich bin wach. Mein Herz scheint noch zu schlagen, mitten in meiner Brust, doch irgendwas fühlt sich so komisch an, so kalt und ohne Lust. Wie soll ich leben? Ich fühle mich so allein. Soll ich leben mit deinem Herz, mit deinem Herz, mit deinem Herz aus Stein, mit deinem Herz aus Stein, mit deinem Herz aus Stein. Also baue ich ein Gefängnis und sperre all die Sehnsucht ein. Und was bleibt mir dann übrig? Ein Herz aus Stein. Wie soll ich leben? Ich fühle mich so allein. Wie soll ich leben? Mit deinem Herz. Mit deinem Herz. Mit deinem Herz aus Stein. Mit deinem Herz aus Stein, mit deinem Herz aus Stein.
Jetzt wollen wir mit euch ein bisschen in die Kristallkugel schauen. Schon seit einigen Monaten geht es ja in Hamburg hin und her. Demo-Verbotszonen, tanzende Polizisten in Bademänteln und jetzt auch noch der Hickhack um die verschiedenen Protestcamps. Wir wollten auf jeden Fall wissen, womit die Leute zu tun bekommen werden, die zu den wahrscheinlich größten Gipfelprotesten in Deutschland nach G8 in Heiligendamm 2007 fahren. Anfang Juli 2017 wird in Hamburg der G20-Gipfel stattfinden. Massive Proteste dagegen sind bereits angekündigt. Doch nicht nur wir Linksradikalen mobilisieren für den Gipfel. Auch Polizei, Geheimdienste und Militär bereiten sich auf das Ereignis vor. So werden Protestbewegungen schon im Vorfeld ausgespäht und das Schengener Abkommen zur Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den europäischen Staaten ausgesetzt. Auch eine neue Gefangenensammelstelle wurde in einem alten Großmarkt gebaut, komplett mit Arbeitsplätzen mit RichterInnen, damit militante GipfelgegnerInnen sofort in einen ebenfalls neuen Untersuchungsknast eingeliefert werden können. Genau zu diesen Themen referierten Andreas Blechschmidt aus der Roten Flora und Christian Woltmann vom Anwaltlichen Notdienst auf einer Veranstaltung des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit und dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein Ende April diesen Jahres. Damit ihr gut vorbereitet nach Hamburg fahren könnt, haben wir die wichtigsten Infos zur vorgipfligen Repression aus dem Mitschnitt des Infoabends für euch zusammengestellt. Vor allem Andreas Blechschmidt, der sich seit Jahren mit der Hamburger Polizei auseinandersetzt, teilte seine Einschätzungen. So sieht er die von der Polizei und den Medien verbreitete Zahl von 15.000 bis 17.000 PolizistInnen als unrealistisch an. Auch die Größe der sogenannten roten Zone, also des Hochsicherheitsbereichs, scheint untertrieben. Dies lässt sich aus den bekannten Sicherheitsanforderungen früherer Präsidentenbesuche und deren Umsetzung durch das Bundeskriminalamt, das auch hier federführend wirkt, erschließen.
Aber trotz allem ist die Zahl von 15.000 natürlich eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit, weil wenn wir dann mal kurz in die Logik eines mehrtägigen Gipfels gehen, dann muss man natürlich diese Zahl durch zwei teilen. Also man weiß zwar von Castortransporten, dass auch Einsatzzeiten mal 18 bis 20 Stunden sein konnten, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es ungefähr also so 12-Stunden-Schichten bei den Hundertschaften geben wird. Das heißt, wir haben 15.000 Bullen, das teilen wir dann mal durch zwei, dann sind wir bei 7.500. Dann sind natürlich nicht alle auf der Straße, also es gibt natürlich Hintergrundrauschen, die sitzen teilweise auf den Autos, die sitzen in den Einsatzstäben, die sitzen eben teilweise auch in den Stabseinsatzzentralen. Wenn wir mal konservativ bleiben, dann sind da also immer noch 6.000 im Einsatz. Die müssen allerdings die Protokollstrecken bewachen, die müssen umfangreiche Objektschutzmaßnahmen durchführen, sagen wir mal 2.000, und dann wird es also schon relativ überschaubar, was da noch an Beamten auf der Straße steht. Und das eben angesichts der Größe des Protestraumes, den es gibt. Für den 7. Juli ist eine hafenweite Blockade geplant. Das heißt also, dass man das mal ganz lässig sagen kann, dass die kolportierte Zahl von 15.000 Beamten totaler Mumpitz ist und wir eher, oder ich jedenfalls, eher von etwa 25, möglicherweise auch bis zu 30.000 Beamten letztlich, die eingesetzt werden, auszugehen ist. Und das ist dann von dem, was in der Bundesrepublik an Polizeien verfügbar ist, so ziemlich das Maximum. Grundsätzlich ist das so, dass das offizielle Polizeisprech im Moment ist, dass es zwei Sicherheitszonen in Hamburg geben soll während des G20-Gipfels. Rote Zone, das sind die Messehallen selber. Und dann soll es einen zweiten Sicherheitskorridor geben, der überwiegend tatsächlich im nicht bebauten Gebiet sich hier derzeit befindet. Und nur in diesem Bereich gibt es einige wenige Straßen, wo nach derzeitiger Behauptung der Polizei Anwohnerinnen und Anwohner eben sozusagen nur mit Ausweiskontrolle überhaupt nur ihre Wohnung betreten dürfen und derzeit eben auch keinen Besuch empfangen können. Angeblich soll das gesamte Karolinenviertel, also der Zugang soll eben frei bleiben. Es ist jetzt schon so, dass die Elbphilharmonie bereits zur zweiten Sicherheitszone auch schon jetzt erklärt worden ist. Ich habe gesagt, 15.000 Polizeibeamte, das ist viel zu niedrig angesetzt. So, es wird also ein erheblich größeres Polizeiaufgebot in der Stadt sein. Es ist davon auszugehen, dass es auch wegen der Anforderungen der ausländischen Sicherheitskräfte eine erheblich größere rote Zone geben wird.
Da Hamburg alleine nicht so viele Cops stellen kann, ist natürlich davon auszugehen, auch auf Repressionsorgane aus anderen Bundesländern zu treffen.
Es ist so, dass die Hamburger Polizei natürlich seit einem Dreivierteljahr jetzt sich auch polizeilich vorbereitet. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also Michael Zorn, das ist der Leiter der niedersächsischen Bereitschaftspolizei. Der ist auch mit seinen Hundertschaften jetzt regelmäßig in den letzten Dreivierteljahr jetzt immer wieder schon auch in Einsätzen in Hamburg eingebunden gewesen. Das waren zum Beispiel St. Pauli-Spiele oder auch die Bundesligaspiele des HSV, aber auch bei anderen demonstrativen Anlässen werden jetzt ganz gezielt auswärtige Einheiten sozusagen auch in die sogenannte Einsatzabschnittsführung Demonstration eingebunden, um quasi ganz praktisch sich mit den Hamburger Gegebenheiten vertraut zu machen, die entsprechenden Schnittstellen der Kommunikation eben auch kennenzulernen. Und wie gesagt, das findet eben jetzt auch sukzessive im Vorfeld des G20 statt. Das heißt, ihr dürft auch davon ausgehen, dass eben neben den Hamburger Polizeieinheiten, auch auswärtige Polizeieinheiten, also mit den Gegebenheiten in Hamburg teilweise auch relativ gut vertraut sein werden.
Auch die Bundespolizei wird mit vielen Beamtinnen im Einsatz sein. Diese werden jedoch weniger in Hamburg selbst, sondern besonders auf den Anfahrtswegen sowie an den Grenzen zu den Nachbarländern im Einsatz sein.
Es ist aber ganz klar, dass die Bundespolizei, die waren während des OSZE mit über 2000 Beamten im Einsatz und davon war der größte Teil der Beamten tatsächlich im gesamten Bundesgebiet tätig. Das heißt, die Bundespolizei hat also ganz gezielt die gesamten Anreisewege nach Hamburg überwacht. Das war tatsächlich auch für die erklärtermaßen eine Generalprobe, auch für den G20. Es ist also so, das ist übrigens gerade heute in der Presse bekannt gegeben worden, ich hatte das bis jetzt immer als eine Einschätzung, was auf uns zukommen wird, an dieser Stelle genannt. Jetzt ist es vom Hamburger Innensenator beglaubigt worden, dass es so kommen wird. Das Schengen-Abkommen wird außer Kraft gesetzt werden. Es wird Grenzkontrollen geben, und zwar an allen bundesrepublikanischen Grenzen. Das heißt also, es wird den Versuch geben, eben die Ausreise von gewaltbereiten ausländischen Demonstranten und Demonstrantinnen zu unterbinden. Hamburg macht sich insbesondere Sorgen wegen der geplanten Anreisen aus dem skandinavischen Raum, weil es da mittlerweile ein breites, organisiertes Vorbereitungstreffen in dem Raum gibt. Aber das Gleiche gibt es auch schon in Griechenland. Also seit Sommer letzten Jahres gibt es ein griechenlandweites Vorbereitungstreffen der anarchistischen autonomen Gruppen mit dem klaren Thema G20 in Hamburg. Da wird also einiges auf Hamburg zukommen. Die Schweiz hat jetzt schon Sonderzug organisiert. Es gibt aus Barcelona schon organisierte Zusagen für Anreisen. Da wird also ein recht munteres Völkchen sich sowieso im Juli auf den Weg machen. Und deswegen gibt es bereits jetzt schon ein entsprechendes Konzept der Bundespolizei, eben die Grenzen zu überwachen, natürlich die gesamten Bahnstrecken zu überwachen, natürlich aber auch das Fernbusnetz zu überwachen. Da dürfte es also ein relativ elaboriertes System der Rasterfahndung geben, um da möglichst viel dann auch an Anreise zu unterbinden.
Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass die Cops nicht alle Demonstrationen und Versammlungen erlauben werden. Schon bei vergangenen Gipfeln gab es teilweise größere Versammlungsverbote. Wurden dann doch Demos zugelassen, gab es oft harte Auflagen. Ob damit diesmal auch zu rechnen ist, ließ Blechschmidt allerdings offen, da zahlreiche Praktiken der Polizei der letzten Jahre im Nachgang als illegal eingestuft worden waren.
Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, dass es natürlich ein weitgehendes Versuch geben wird, und das ist jetzt nochmal das Stichwort Summit Policing. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Hamburger Polizei sehr wahrscheinlich doch auch ein Teilversammlungsverbot vor dem G20 erlassen wird, weil es eben sonst so sein wird, dass also allerspätestens ab dem 4. Juli, am 5. Juli, am 6. Juli die Polizei also schon bereits 3 heiße Tage haben wird, wo sie sich mit gewalttätigen demonstrativen Auseinandersetzungen ganz sicher, insbesondere wenn das Wetter gut sein wird, in Hamburg auseinandersetzen werden muss. So, und da ist sozusagen noch kein einziger Gast in dem Versuch vom Hamburger Flughafen auf den Protokollstrecken, die dann freigehalten werden, Richtung Innenstadt zu fahren, weil es natürlich allerspätestens ab dem 6.7. auch Versuche geben wird, eben auch genau diese gesamten Strecken eben auch zu blockieren. So. Deswegen muss man sich darauf einstellen, dass es also ein relativ weitgehendes Teilversammlungsverbot mit einer Allgemeinverfügung eben auch geben wird. Ich denke, dass sicherlich aus ganz grundsätzlichen politischen Gründen davon die Demo am 8. Juli möglicherweise nicht betroffen wird. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass unter anderem auch die autonome Vorabenddemo am 6. Juli möglicherweise schlichtweg verboten werden wird. Das gab einen abgestimmten Auflagenkatalog, der sozusagen ohne Unterschied für alle linken Demonstrationen in Hamburg seit etwa 2002 einfach immer standardmäßig halt als beschränkende Auflage durch die Versammlungsbehörde formuliert worden ist. Das hieß also, es gab immer eine polizeiliche einschließende Begleitung. Es gab immer die Auflage, kein Seitentransparent länger als 2 Meter bei sich zu führen. Die Verknotung von Seitentransparenten war verboten. Es war verboten, das Hüpfen, Laufen und Springen auf Demonstrationen. Das wurde also auch sofort mit dem Aufstoppen geahnt, wenn man sich da nicht dran gehalten. Es gab ein faktisches Innenstadtverbot für diese Zeit. Und Hartmut Dudde hat allerdings für dieses Agieren dann im Rahmen von sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklagen vor dem Verwaltungsgericht im Nachgang dann immer wieder auch Niederlagen kassiert. Also all diese Maßnahmen, die ich gerade geschildert habe, sind vom Verwaltungsgericht dann für verschiedene Demonstrationen aus den Jahren 2007 bis 2009 für im Nachhinein als rechtswidrig erklärt worden. Und auch wenn man vielleicht auf juristische Erfolge immer nicht so viel zählen sollte, weil natürlich das so ein bisschen auch ein Hase-und-Igel-Spiel ist, muss man auch sagen, dass letztlich diese verwaltungsrechtlichen Klagen tatsächlich auch das Agieren der Polizei jedenfalls im Nachgang doch in den 2011er, 12er, 13er Jahren schon auch durchaus auch ein bisschen beschränkt haben und dieses Konzept eben auch mit der juristischen den juristischen Dagegenhalten eben tatsächlich auch ein bisschen eingeschränkt werden konnte.
Generell scheint die Hamburger Verwaltung die Situation als sehr unruhig einzuschätzen. So wurde ein bekannter Polizei-Hardliner, nämlich Hartmut Dudde, als Einsatzleiter ausgewählt.
Hartmut Dudde, da gibt es so einen Ausspruch, da wurde immer gesagt, wo andere Polizeieinsatzführer die Wasserwerfer in der Nebenstraße bereitstellen, da hat er schon mit seinen Wasserwerfereinheiten das Schanzenviertel gekerchert so und so war der auch wirklich unterwegs. Im Sommer 2008 gab es mal nach einer nächtlichen Auseinandersetzung vor der Roten Flora die Behauptung der Polizei, dass Straftäterinnen sich in die Flora zurückgezogen hätten. Dann hat die Einsatzreserve der Polizei die Flora quasi umstellt und gewartet, bis dann die gesamte Bereitschaftspolizei unter der Regie von Dudde anrückte, der dann, weil er nicht freiwillig in die Flora gelassen werden sollte, dann angedroht hatte, mit dem Räumfahrzeug halt einen Seitenzugang sozusagen einzureißen, um sich Zugang zu verschaffen. Und als dann Anwälte ihn darauf hingewiesen haben, dass das möglicherweise erstens nicht verhältnismäßig ist und auch eine überproportionale Gefährdung auch für die Menschen im Gebäude sein könnte, hat er dann doch nochmal gnädigerweise von so einer robusten Art und Weise des Zutritts abgesehen, aber wie gesagt, das ist wirklich der Mann fürs Grobe und ohne, dass man jetzt zu sehr eben auch solche polizeilichen Einsatzkonzepte personalisieren sollte, die machen da alle ihren schlechten und aber auch effizienten Job, ist er schon auch eine wirkliche polizeiliche Ansage, dass er jetzt den G20 als Gesamtpolizeieinsatzleiter eben auch leiten wird. So.
Auch die polizeiliche Ausrüstung wurde angepasst. Im Rahmen von Antiterrormaßnahmen wurde eine neue Einsatzgruppe namens BFE Plus ins Leben gerufen, die besonders schwer bewaffnet spezielle Einsätze absolvieren soll. Auch ein neues gepanzertes Fahrzeug wurde angeschafft. Für die Gipfelproteste ist aber wahrscheinlich der flächendeckende Einsatz von GPS-Sendern durch die Polizeihundertschaften von größerer Bedeutung.
Und zum einen ist es so, dass die Polizeieinheiten halt mit GPS-Sendern ausgerüstet sind. Das heißt, die Polizei kann in Echtzeit auf dieser Karte genau sehen, welche Polizeieinheiten sich wo verhalten. Und auf der Hundertschaftsebene gibt es dann quasi so eine Art Pad. Das heißt, die können auch direkt sehen, was los ist. Das ist für uns eine schlechte Nachricht, weil das nämlich bedeutet, dass die Polizei wahrscheinlich doch im Gegensatz zur Vergangenheit möglicherweise doch wesentlich zielgerichteter auch mit ihren Polizeieinheiten agieren kann, weil die dann quasi wie in so einem Computerspiel so ein bisschen sehen, was um sie herum los ist. Und das Stichwort Helikopter ist insofern relevant, dass nämlich hier auf diese Bildschirme und auch dort teilweise die Helikopterbilder in Echtzeit aufgespielt werden. Das heißt, eben in der Einsatzzentrale kann man sozusagen direkt sehen, was auf der Straße los ist. Und dann natürlich wesentlich zielgerichteter und auch taktisch fein abgestimmter agieren. Das war auch tatsächlich einer der Gründe, warum auf OSZE die ganze Zeit diese Hubschrauber gekreist haben, weil das war wirklich wie in diesem schlechten Film das fliegende Auge. Also klar, dass das auch ein einsatztaktisch total wichtiges Element in der Führung der Polizeikräfte war.
Auch Pressearbeit und die Schaffung eines eigenen Narrativs gehören mittlerweile zum Repertoire von Polizeibehörden. Vor allem Twitter spielte bei vergangenen Großevents eine wichtige Rolle und wird auch diesmal wieder als Medium genutzt werden.
Was ein wichtiges Element eben der polizeilichen G20 sein wird, wird eben auch die Deutungshoheit über die Ereignisse. Ihr habt das selber in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, dass das sogenannte Twittern ein ganz wichtiger Teil des polizeilichen Konzeptes geworden ist. Das ist der aktuelle Polizeipressesprecher. Polizeipressesprecher ist in Hamburg ein Karrierejob. Also das ist einer der Vorvorgänger, der ist jetzt Polizeipräsident. Das ist der Vorgänger von Timo Zill, Mirko Schreiber, der ist jetzt Leiter einer LKA-Abteilung. Wie gesagt, Ralf Meyer ist mittlerweile Polizeichef geworden. Und das ist auch jetzt, hat die Polizei schon ein großes Augenmerk darauf. Sie wird während des G20 selber eben auch mit ein Team von über 25 Beamten und Beamtinnen halt eben auch polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in der Zeit durchführen.
Christian Woltmann vom Anwaltlichen Notdienst sprach vor allem über die vorhandenen Antirepressionsstrukturen. So wird es natürlich einen Ermittlungsausschuss geben, der von zahlreichen weiteren AnwältInnen unterstützt wird. So soll die Betreuung von Verhafteten sichergestellt und Demonstrationen betreut werden. Ganz besonders betonte Woltmann die neu eingerichtete Gefangenensammelstelle der Hamburger Cops. Der aus Containern bestehende Knast bietet Platz für 400 Menschen. RichterInnen sind nebenan beschäftigt, Leute direkt für eine maximal 10-tägige Ingewahrsamnahme als auch für einen Aufenthalt im Untersuchungsknast abzuurteilen. Einen reibungslosen Ablauf der Repressionsinfrastruktur bezweifelte Woltmann jedoch. So sei der Weg von den Demonstrationsorten bis zur Gesa sehr weit und führe durch Nadelöhre wie die Elbbrücken oder den Elbtunnel. Außerdem machen die strengen Sicherheitsanforderungen der ausländischen Regierungsoberhäupter die Lage nicht einfacher. In Gewahrsam genommene Personen müssen jedoch unverzüglich einer Richterin vorgestellt werden. Eine finale Einschätzung zur Situation gab er jedoch nicht ab. Wir auf jeden Fall wünschen allen Menschen, die in Hamburg an den Gipfelprotesten teilnehmen, viel Erfolg. Wer noch mehr Informationen braucht, findet die an verschiedenen Stellen im Netz. Über die antikapitalistische Vorabenddemo wird auf g20tohell.blackblocks.org informiert. Altes und Neues zu den Aktionen im Hafen und der Innenstadt findet ihr unter shutdown-hamburg.org und blogg20.org. Informationen zur internationalen Abschlussdemo am 8. Juli gibt's auf g20-demo.org. Und egal, ob ihr in Hamburg oder anderswo seid, wenn ihr Neuigkeiten wissen wollt, dann checkt auf jeden Fall fcmc.tv. Das ist das unabhängige linke Medienzentrum, das Menschen im St. Pauli-Stadion aufgebaut haben. In die Media Live sozusagen. Wir als Radiokollektiv werden aber leider nicht, wie beim G7-Gipfel in Garmisch, live dabei sein und jeden Tag einen langen Podcast produzieren. Was aber nicht heißt, dass wir untätig sein werden. Seid also gespannt. Nach so viel Gerede und Ernsthaftigkeit gibt's aber erstmal Musik, und zwar Anarchie-Rap aus Brasilien mit Tribo Sun und Front LA mit Nossa Terra Sangra.
Coisas que o rap pode trazer na vida, poesia, amizade, cantar um outro mundo, levar cantos de liberdade, acusarem os mares, montanhas, fronteiras, como um guerreiro que chora ao ver a dor do seu povo e vem abrir o seu coração, tribo sul, fronte, liberdade, rima, o rap ecoa, Porto Alegre, Luanda, Brasil, Angola, América Latina, África, não luto pela bandeira de um país, eu canto as causas do meu povo, o tamanho da opressão nunca será maior, nunca será mais forte que o sonho de liberdade daqueles povos que sofrem, há mais de 500 anos sofrem, terceiro mundo é o escambau, nós é que somos o mundo. Liberdade África, liberdade América Latina, vem comigo. nós nessa rima. Vem, vem, que o birimbau chamou anarco-rap. Punhos ao alto, fronte, liberdade e rima. Satisfação em cantar pra Angola. Os versos de quem sofre são muito foda. O sentimento afora, nossa terra sangra, uma criança chora. Aqui se erguem mais prisões, sucateiam mais escolas. Perante as leis, propriedade está acima da vida. Nos tribunais e palácios nunca vimos justiça. 500 anos e não vemos justiça. A pobreza do povo é sempre tratada com violência pelas armas da polícia. O Estado existe pra segurar o direito de um homem explorar o outro, subjugar o outro. Vivemos com o resto enquanto eles espanjam o ouro. Vamos cantar que a tristeza e o sofrimento não sejam o espelho do rosto. Vem censurar a voz guerreira, tribo sul, fronte LR. É meus irmãos de dor, eu canto com amor. Luanda, Porto Alegre, união do oprimido, seguro rap. Sobreviventes da febre, lições que não se esquece. Olhe no fundo dos olhos e veja o peso da vida que carregam os que aqui crescem de forma sofrida. Jovens do terceiro mundo, entre os caminhos escuros, as mães vivem de luta, que o viver intenso é profundo. Países desenvolvidos nunca saberão o que a gente sabe. Ser guerreiro na vida, amantes da liberdade. Entra malícia, humildade, viver no perigo é nossa arte. O rap grita por liberdade, justiça, igualdade e fartura. Aqui as cores crescem meio sepulturas. A política é uma arma apontada na nossa nuca. Aqui até o capitalismo é selvagem, milhões vivem à margem. O crescimento econômico é uma miragem. E o rap canta pelo povo, pelas favelas, pelos que sobem o morro. Leão desperta seu bote ao mundo novo. Se liberte dos tiranos, dos venenos que carregamos. Contagia os manos, chora a África, mãe terra. Canto pra aqueles que sentem um peso maior nessa terra. Os que sentem na pele que o capitalismo é uma guerra. Pela defesa do povo, rap luta pela periferia. Ergam suas armas, tribo sul, fronte, liberdade, rima. Conexão Brasil-Angola, o rap é a escola. O amor é a nossa prova, é a nossa prova. O rap não se vendeu, foda-se a fama. Nós somos o diamante, meu lama. Cantamos o amor em meu conflito. Cantamos a revolução em meias grades de opressão. Tribo sul, fronte, liberdade, rima. Cantando a liberdade pra África, pra América e pro mundo.
Conexão Angola-Brasil, Brasil-Angola, Luanda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fronte, liberdade, rima. E tribo sul, dois povos, dois manos, em diferentes oceanos, partilhando a mesma dor, o mesmo sangue, a mesma gangue. Apertem os cintos, sejam bem-vindos à viagem. Vem conhecer Angola, um país da miragem. Cerca de 5 séculos de escravidão, 40 e tal anos de guerrilha armada e má governação. E agora, quase uma década de paz e neocolonização. Desliga a televisão, vem ouvir a realidade. Angola, cadeia céu aberto, onde todos clamam por liberdade. Em cada segundo morre um. Disparo policial, outros por fome. A realidade é comum.
Jetzt wird's endlich ein bisschen amüsanter. Wer unseren Podcast öfter hört, kennt das schon. Wir haben wie immer die Medienlandschaft durchforstet, um herauszufinden, wo sich die Anarchie diesen Monat wieder herumgetrieben hat.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Ja, ja, die Anarchie. Sie herrscht, wie ihr beliebt. Gibt es denn heutzutage Anarchie? Und falls ja, wo? Dieser Frage gehen wir jeden Monat in unserer kleinen Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« nach. Und dabei werden wir im deutschsprachigen Pressedschungel regelmäßig fündig, auch diesen Monat. Dieses Mal fangen wir sportlich an, denn schließlich schreibt die Sportseite Spox.com gleich in ihrer Überschrift
»Es herrscht Anarchie«.
Da zögern wir natürlich nicht lange und rufen
»Yeah«.
Doch worum geht es? Neben dem Transfermarkt für FußballspielerInnen gibt es nämlich auch einen für TrainerInnen. Doch, oh weh, was ist da los?
In Sachen Trainerwechsel gibt es bei Transfermarkt keine Transferrekorde, Transfergewinne, Transfersalden oder Transfererlöse. Derzeit lautet das Motto, jeder wie er will, wo er will und wann er will. Es herrscht Anarchie.
Coole Sache, wenn jetzt auch noch das Geld abgeschafft wird, dann sind wir auch beim Fußball auf dem richtigen Weg.
Wir bleiben beim Sport und tauchen ein in die Berliner Freibäderlandschaft. Die Morgenpost berichtet über den Saisonbeginn und ist etwas empört über die
unflexible Planung der Bäderbetriebe,
die trotz des warmen Mais erst jetzt öffneten. In der Auflistung geöffneter Badeanstalten wird auch das Sommerbad Humboldthain aufgeführt, wo es sogar geleinte Sportbahnen gibt. Doch Achtung, da geht ein Gespenst um, denn
Vor unerlaubten Wasserbomben vom Rand ist aber auch der athletischste Schwimmer nicht gefeit, denn hier herrscht heitere Anarchie.
Natürlich ist von Anarchie die Rede, wenn das Wort Bomben fällt. Autsch. Aber heiter natürlich.
Das Hamburger Abendblatt versucht sich ebenfalls an einer Definition von Anarchie, doch zunächst mal zum Hintergrund.
Parkperplex hieß das wunderbare, über Pfingsten von 20.000 begeisterten Besuchern frequentierte Kleinkunstfestival im Norderstedter Stadtpark.
Vielleicht ließ sich der Autor etwas vom Kleinkunstfestival mitreißen, denn in dem klamaukigen Artikel schreibt er dann:
So wurde von diesen Kandidaten das Festivalmotto Parkperplex als Aufforderung begriffen. Parke verwirrt, mache alle konfus und fassungslos und bereits bei der Anfahrt exakt in die Tat umgesetzt. Oder wie es Stadtpark-Geschäftsführer Evers dezent formuliert, hier herrscht manchmal Anarchie.
Weiter heißt es in dem Artikel:
Laut Duden steht Anarchie für einen Zustand der Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit, für Chaos in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Da bin ich aber perplex.
Perplex sind wir auch, denn als wir die Duden-Seite zu Anarchie aufschlagen, bemerken wir etwas, das Jan Schröter in seinem Artikel beiläufig ignorierte. Die zweite Definition lautet dort nämlich:
Philosophie, gesellschaftlicher Zustand, in dem eine minimale Gewaltausübung durch Institutionen und maximale Selbstverantwortung des Einzelnen vorherrschen.
Auch diese Definition überzeugt uns noch nicht restlos, zeigt aber deutlich, was gewolltes Zitieren mit der Anarchie macht.
Wir springen von Hamburg nach Eisenach. Die Thüringer Allgemeine beschäftigt sich mit dem Stadtentwicklungskonzept, das ein Berliner Büro für diese ostdeutsche Stadt derzeit erarbeitet. Im Rahmen einer Werkstatt kamen auch BürgerInnen vor Ort zu Wort. Einer äußerte sich folgendermaßen:
Warum stellen wir nicht mal ein Gebäude bereit, wo Anarchie herrschen darf und vielleicht eine Künstlerkolonie entsteht?
Diese Idee finden wir großartig, schlagen jedoch zwei kleine Änderungen vor. Das Ganze ließe sich doch auch in allen anderen Städten ebenfalls umsetzen. Und warum überhaupt dort aufhören? Wie wär's mit Anarchie in allen Gebäuden und außerhalb davon?
Wir bleiben beim Thema Stadt und Architektur. Die Frankfurter Neue Presse veröffentlichte eine Reportage über das ungeliebte und komplett durchgentrifizierte Europaviertel, in der es heißt:
Frankfurts neuer Stadtteil gilt bundesweit als Vorzeigeunort. Auch deshalb tagen ab heute hier Stadtplaner und Architekten und erörtern Ideen für lebenswerte Quartiere.
Warum das bitter nötig scheint, geht aus dem weiteren Text hervor.
Im Osten der Europaallee steht an einem Vormittag Architekt Jo Franzke vor seinem Gebäude mit der Nummer 33 und schüttelt den Kopf. Er mag die Europaallee nicht, hat sie nie gemocht. Die einheitliche Draufhöhe lässt die Zeilen wie Riegel erscheinen.
Aber nicht alle Hoffnung ist hin.
Auf dem Dach seines Gebäudes hat er sich zu einer Pergola hinreißen lassen, zu einem Fünkchen Anarchie. Er hat hochwertiges Material verbauen können.
Ach, Frankfurt, deine Anarchie ist tatsächlich ein sehr zartes Pflänzchen. Hoffentlich verlierst du dich nicht in all dem Beton.
Auch unsere Soli-Reihe, die wir kürzlich angefangen haben, soll nicht zu kurz kommen.
Allein machen sie dich ein.
Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag.
Yesterday there was a punk concert that was held in a square in downtown Athens.
Gestern gab es ein Punkkonzert auf einem Platz im Stadtzentrum Athens in Solidarität mit einer Genossin, die Leukämie hat und eine Menge Geld benötigt, mehr als irgendjemand so sammeln könnte. Daher entschied eine Gruppe von Freundinnen und Genossinnen von ihr, eine Reihe von Partys und Konzerten zu organisieren, um diese große Summe Geld zu sammeln, damit sie ein Transplantat haben kann und um ihr ganz allgemein mit ihrer Therapie zu helfen. Sie ist eine Gefährtin, ich meine, keine berühmte Person oder so. Sie ist einfach eine Genossin aus diesem Stadtteil hier. Sie war früher auch häufiger an diesem Ort, wo wir dieses Audio gerade aufnehmen. Ich kenne sie persönlich nicht, weißt du? Es war also ein großes Konzert auf einem Platz. Das Band-Line-Up war großartig, mit einigen der besten griechischen Bands zweier Musikstile, Punk und Crust-Punk. Es kamen eine Menge Leute, nicht nur Freundinnen oder Punks, sondern viele normale Leute. Es war ein Open-Air-Konzert auf einem Platz, wie ich bereits sagte. Und das Geld, was eingesammelt wurde, stammt aus dem Verkauf von Bier und Schnaps. Es gab etwa 7 Bands aus verschiedenen griechischen Städten, die extra für dieses Event angereist waren, und es war eine großartige Show. Alle spielten ihre beste Musik und hatten dabei auch ihren Spaß.
they all played their best and they had fun too.
Damit sind wir auch schon am Ende unseres diesmonatigen Rück- und Ausblicks angelangt. Feedback könnt ihr, wie am Anfang schon erwähnt, unter aradio-berlin@riseup.net oder auf Twitter loswerden. Und damit sagen wir, wie in Hamburg und auch überall sonst, tschüss und bis zum nächsten Mal. Se me enreda el caracol, se me enroche el pestañe, ahora voy no le a quien guañe.